Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Ich grüße Sie. Südeuropa leidet unter einer schlimmen Dürre. Selbst große Flüsse wie der Po in Norditalien führen kaum noch Wasser. Die Ernte verdorrt auf den Feldern. Vielerorts wird das Trinkwasser rationiert. So schlimm ist es in Deutschland zum Glück nicht. Aber auch in unserem Land herrscht immer öfter Trockenheit, vor allem im Osten und Norden. Wird also auch bei uns das Wasser knapp? Über Wasser und unseren Umgang mit Wasser spreche ich nun mit Professor Dietrich Borchardt. Er leitet die Abteilung Aquatische Ökosystemanalyse und Management am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Magdeburg. Guten Tag, Herr Borchardt.
Guten Tag, Herr Garber.
Wie gesagt, italienische oder griechische Verhältnisse haben wir in Deutschland nicht, was Hitze und Dürre angeht. Noch nicht?
Die haben wir noch nicht und sie sind natürlich jetzt zu sehen im Kontext der heißen Sommer- und Hitzeperioden, aber auch niederschlagsarmen Perioden, die wir jetzt in Deutschland aber eben auch hatten. 2018, 2019, dann im letzten Jahr etwas weniger, dieses Jahr wieder große Niederschlagsdefizite in vielen Regionen Deutschlands. Also in, wenn man so will, abgeschwächter Form erleben wir das auch.
Für Gesamtdeutschland sagen Satellitendaten, dass wir deutlich weniger Wasser heute zur Verfügung haben als noch vor 20 Jahren. In dieser Zeit soll eine Wassermenge verloren gegangen sein, die etwa der des Bodensees entspricht. Ist das alles der Klimawandel?
Also diese Zahlen sind mit einer Methode bestimmt worden, die in der Wissenschaft noch relativ neu ist, die es wirklich auch noch zu deuten gilt. Man kann insgesamt sagen, wenn man sich sozusagen die Wasserbilanz anschaut für Deutschland, die ja schon seit langem, seit wir Umweltbeobachtung betreiben, gemacht wird. Man misst den Niederschlag, man misst das Wasser, das aus den Flüssen abfließt, man misst die Verdunstung und rechnet das hoch. Und diese Wasserbilanzen für Deutschland, die gibt es schon sehr lange. Und wenn man sich diese langen Zeitreihen anschaut, dann haben wir im Moment keine Hinweise darauf, dass im langjährigen Mittel große Wassermengen oder große Änderungen in der Wasserbilanz in Deutschland eingetreten werden. Das heißt aber eben nicht, dass wir stärkere Ausschläge sowohl in Richtung Feuchtigkeit und Trockenheit um diese Mittelwerte herum bekommen und auch größer werdende regionale Unterschiede.
Also man kann nicht global sagen, Deutschland wird immer trockener.
Nein, das kann man nicht sagen. Dagegen spricht im Übrigen auch die langjährige Erfahrung. Was man sagen kann, ist, dass die Wechsel zwischen den Extremen sich verändern. Das ist vielleicht das deutlichste Signal, das wir haben, was wir definitiv haben, gemessen haben, aber auch mit den mittlerweile immer besser werdenden Klimamodellen vorhergesagt, ist die Zunahme der Temperatur, die in Deutschland im Mittel ja schon über einem Jahr Grad liegt, im Jahresmittel gegenüber der vorindustriellen Zeit. Also mit anderen Worten, diese Signale des Klimawandels sehen wir jetzt nicht nur in den Modellen, sondern auch in Messwerten.
Und es gibt ja große regionale Unterschiede. In Brandenburg brennen wegen der Trockenheit wieder mal die Wälder. Oder einige Wälder, während in Teilen Süddeutschlands in letzter Zeit ja vor allem mit Starkregen und Überflutungen zu rechnen ist.
Deutschland ist ein Land, in dem die mittleren Jahresniederschläge etwa um den Faktor 4 oder 5 zwischen den trockensten Gebieten, und das sind gerade Gebiete in Nordostdeutschland, aber auch in den Regenschatten der Mittelgebirge wie Thüringer Wald oder auch der Harz, dort haben wir Niederschläge, um eine Zahl zu nennen, von 400, 450 Liter pro Quadratmeter und Jahr. Das sind Niederschläge, die schon fast an Steppengebiete heranreichen, während wir im Voralpengebiet Niederschläge 1600, 1800 Liter pro Quadratmeter und Jahr haben. Und daran sieht man, wie groß natürlicherweise schon diese Unterschiede sind. Und daraus resultieren natürlich regionale Unterschiede.
Das heißt, Wassersparen ist zumindest in den Regionen, die sowieso nicht so besonders mit Regen gesegnet sind, das Gebot der Stunde. Gehen wir generell zu verschwenderisch um mit der Ressource Wasser?
Das würde ich generell nicht sagen, weil der Kontext, der zu sehen ist, ist letztlich der Wasserkreislauf. Dieses Wasser, das wir haben, dieses Wasserdargebot, auch das wir nutzen, das erneuert sich ja ständig, weil es eben diesen Wasserkreislauf gibt. Und im Gegensatz zu fossilen Energieträgern, zum Beispiel Öl oder Gas, erneuert sich das Wasser eben in diesem Wasserkreislauf aus Verdunstung, Niederschlag und Versickerung. Da ist es so, dass wir in Deutschland von dem sich jährlich erneuernden Wasser, das uns also jedes Jahr sozusagen neu zur Verfügung steht, etwa 16% nutzen insgesamt, also weniger als ein Fünftel. Und daran kann man erstmal sehen, dass wir einen relativen Anteil dieser potenziell zur Verfügung stehenden Menge nutzen. Trotzdem ist es so, dass wir natürlich Bereiche haben, in denen wir mit Wasser effizienter umgehen müssen. Und das betrifft sowohl Privathaushalte, das betrifft aber auch die Landwirtschaft und letztlich alle Wirtschaftsbereiche, und das sind viele, in denen Wasser genutzt wird. Weil die Herausforderung ist ja, dass wir sowohl in einer Krisensituation, wie wir sie jetzt zum Beispiel 2018, 2019 mit einer extremen Niederschlagsarmut gepaart mit einer Hitzewelle erlebt haben, wir müssen mit solchen Situationen fertig werden und wir müssen mit einer Situation fertig werden, die sich durch den Klimawandel abzeichnet, denn wir werden weitere Erwärmung haben, wir werden weitere Veränderungen in der Ausprägung der regionalen Unterschiede im Wasserhaushalt, mit denen umzugehen haben. Und deswegen ist eine große Anforderung gegeben, uns an diese Bedingungen eben auch langfristig anzupassen. Also in wenigen Worten, krisenfest für kurzzeitige Ereignisse, Dürre, Hochwasser, und uns langfristig vorbereiten, damit gerade unsere Wasserversorgung auch in Zukunft sicher bleibt.
Sie haben die verschiedenen Bereiche genannt, Industrie, Landwirtschaft, privater Verbrauch. Ich habe gelesen, dass etwa 80% des genutzten Wassers in Deutschland von der Industrie verbraucht wird. Spielt es da überhaupt eine Rolle, wenn ich als Einzelmensch beim Duschen das Wasser laufen lasse, während ich mich einseife? Oder ist es vor allem eine Sache, die die Industrie und vielleicht auch die Landwirtschaft angeht?
Wasserverbrauch gesamt betrachtet ist diese Zahl richtig und die resultiert aus zwei Komponenten, also wenn man von der Industrie redet. Der größte Verbrauch ist das Kühlwasser, das heute noch gebraucht wird, um Kraftwerke zu kühlen, aber auch andere industrielle Prozesse zu kühlen. Und das ist Wasser, das in der Regel aus oder fast ausschließlich aus Fließgewässern genommen wird und nachdem es seine Kühlfunktion sozusagen ausgeübt hat, wieder zurückgeleitet wird. Damit greift dieser Teil des Wasserverbrauchs eben auf Oberflächengewässer, Flüsse zu. Während wir beim Trinkwasser, wenn wir jetzt an den häuslichen Gebrauch gehen, der uns insgesamt ja auch ungefähr ein Fünftel des bundesdeutschen Wasserverbrauchs ausmacht, also in dieser Gesamtbilanz, der stammt zu zwei Dritteln aus Grundwasser. Also wir greifen über das Trinkwasser auf eine ganz andere Ressource zu, die sowohl mengenmäßig als auch von ihrer Erneuerung her in ganz anderer Weise zur Verfügung steht, als zum Beispiel das Kühlwasser in den Flüssen. Das muss man immer beziehen auf die Herkunft und auf letztlich den Ort der Ressourcennutzung, die ich habe. Und vielleicht wird das noch deutlicher, wenn wir an Talsperren denken, in Gebieten, in denen Grundwasser natürlicherweise kaum vorhanden ist oder gar nicht vorhanden ist für die Trinkwassernutzung, sind ja vor 100 Jahren, hat man in großem Stile in Deutschland Talsperren gebaut, um diese naturgegebene Ressourcenknappheit durch große Stauanlagen, Talsperren zu überwinden. Und wenn ich jetzt in solche Trockensituationen, mehrjährige Trockensituationen komme wie 2018, 2019, dann ist die Talsperre entscheidend, aus der vielleicht mein Rohwasser stammt. Und das ist natürlich, das sieht man dann ja auch förmlich vor Augen, eine endliche Ressource. Also man muss an dieser Stelle tatsächlich nutzungsbezogen differenzieren, nämlich auf welches Wasserreservoir aus dem Wasserkreislauf greift eigentlich welche Nutzung dazu und bin ich der alleinige Nutzer oder kommen vielleicht noch andere hinzu?
Und wenn ich nicht der alleinige Nutzer bin, sondern andere hinzukommen und das Wasser knapp wird, dann kann es ja zumindest regional und vielleicht auch nur vorübergehend, aber es kann zu Nutzungskonflikten kommen, wenn eben unterschiedliche Interessenten um das gleiche Wasser konkurrieren. Was sind da die Hauptkonfliktlinien bei Nutzungskonflikten? Trinkwasser für die Bevölkerung einerseits, Brauchwasser für die Industrie andererseits oder Landwirtschaft?
Zunächst mal kommt es zu Nutzungskonkurrenzen, wenn mehrere Nutzer also auf dieselbe Ressource zugreifen. Ob daraus ein Konflikt wird, entscheidet das Aushandeln und das Regulieren derjenigen Menge, die jeder nutzen darf. Und die vorgezeichneten Linien sind natürlich die, die Sie genannt haben. Trinkwasser steht sicherlich ganz oben, weil Trinkwasser ist ja eine Daseinsvorsorge. Wir brauchen Trinkwasser nun mal jeder individuell zum Überleben, wenn wir nicht unsere 3 Liter sauberstes Trinkwasser als Menschen pro Tag haben, verdursten wir. Das geht aber natürlich unseren Nutztieren auch nicht anders. Und die Wassernutzung ist ja auch eng verbunden mit unmittelbarem Produktion von Lebensmitteln. Denken wir nur an Brot oder denken wir nur an die Grundnahrungsmittel, auch die. Und für deren Produktion brauchen wir Wasser. Und da reden wir von Daseinsvorsorge, die tatsächlich mit Überleben zu tun hat. Gemessen daran sind natürlich andere Nutzungen, die nicht zur Daseinsvorsorge gehören, einfach in ihrer Hierarchie, in ihrer Bedeutung an einem späteren Platz einzuordnen.
Welche Rolle spielt die Landwirtschaft eigentlich bei der Wasserproblematik? Denn ich habe gelesen, nur 1,3% der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden in Deutschland künstlich bewässert. Das klingt für mich nicht besonders viel.
Nein, weil wir in Deutschland bisher eine regengefütterte und regenbasierte Landwirtschaft haben und eben keine Beregnungslandwirtschaft, sondern der Niederschlag kommt natürlicherweise nieder und wird halt für die Pflanzenproduktion genutzt. Man könnte sagen, als Gottesgabe. Das wird sich in Zukunft ändern, weil einfach die Entwicklung, die wir auch jetzt schon haben, läuft darauf hinaus, dass immer mehr Beregnung benötigt wird. Es gibt Szenarien, die schon für wenige Jahrzehnte nach vorne geschaut, vielleicht 3 Jahrzehnte von Flächenanteilen von vielleicht 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgehen, die bewässert werden müssten, wenn man dieselben Pflanzen produzieren wollte, die man heute in diesen Gebieten anbaut. Die Knappheit, die mit der Landwirtschaft zusammenhängt, ist aber auch ganz stark verbunden mit der Wasserqualität, denn die Wasserqualität kann genauso limitierend auf die Nutzung sein wie die Wassermenge. Wenn Wasser zu stark verschmutzt ist, egal ob es zu hoch mit Nährstoffen angereichert ist, was zum Beispiel für Talsperren dann ein Riesenproblem ist, das kann aber auch zu stark mit Schadstoffen, Mikroschadstoffen, die aus dem häuslichen Gebrauch stammen, die aus der Industrie stammen, belastet sein, sodass ich zum Beispiel nicht ohne weiteres Brauchwasser oder Trinkwasser aus einem Fluss oder aus einem See nehmen kann, sondern es vor einer Nutzung erst noch aufbereiten muss. Und die qualitative Wasserknappheit, die ist in Deutschland nach meiner Einschätzung größer als die quantitative Wasserknappheit. Und was das Grundwasser angeht, ist die Landwirtschaft maßgeblich an dieser Beschränkung beteiligt, weil das Grundwasser in vielen Regionen Deutschland durch Nährstoffbilanzüberschüsse in der Landwirtschaft viel zu stark belastet ist.
Das heißt, bei der Landwirtschaft ist das Problem nicht so sehr die Menge von Wasser, die sie verbraucht, sondern dass sie Wasser verschmutzt, eben Pestizide, Düngemittel, Gülle.
Genau, in diese beiden Richtungen geht es und die Konfliktlinien, mit denen wir ja heute schon zu tun haben, sind sehr viel stärker eben mit der Wasserqualität verbunden. Vorhin war diese Konkurrenz oder der Konflikt mit der Trinkwassergewinnung und Trinkwassernutzung angesprochen. Die realen Knappheiten, mit denen wir es in den letzten Jahrzehnten zu tun bekommen haben, ist ja die Schließung vieler regionaler Brunnen und Wasserversorgungen in den Gebieten, in denen intensivste Landwirtschaft, vor allen Dingen eine exzessive Tierhaltung betrieben wird, in denen halt Trinkwasserbrunnen geschlossen werden mussten, weil die Qualität so schlecht geworden ist, dass sie, man könnte technologisch natürlich theoretisch alles aufbauen, aber dann zu Preisen, die niemand bezahlen kann. Und die Konfliktlinie, die wir jetzt schon haben, ist eine, die sich eher um die Qualität dreht und noch nicht so sehr um die Quantität, die kommt jetzt dazu. Wir haben eine neue Düngeverordnung gekriegt mit all den politischen Debatten darum. Aber das Thema ist, wie gesagt, mindestens genauso groß wie jetzt der sorgenvolle Blick auf das Thema Wassermenge.
Ich spreche heute mit Professor Dietrich Borchert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung über unseren Umgang mit der Ressource Wasser. Herr Borchert, die Bundesregierung hat das Problem mit der drohenden Wasserknappheit quantitativ wie qualitativ schon vor Jahren erkannt. Ein Kampf ums Wasser müsse vermieden werden, so sagte einst die frühere Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Und so hat die Große Koalition einen aufwendigen Prozess in Gang gesetzt. 3 Jahre lang haben rund 200 Fachleute aus Bund, Ländern, Kommunen, Wasserwirtschaft, Wissenschaft, Landwirtschaft, Interessenvertretungen beraten. Auch Bürgerräte durften mitreden. Sie, Herr Borchert, haben diese Beratung wissenschaftlich begleitet. Gesucht wurde auf diesem Weg eine nationale Wasserstrategie. Warum so ein Aufwand mit all den Beratungen jahrelang?
Die nationale Wasserstrategie ist meines Erachtens sinnvoll angelegt, und zwar sowohl vom Aufwand her, aber auch, und das muss man sich schon nochmal vor Augen führen, sie ist zu einem Zeitpunkt auf den Weg gebracht worden, wo wir noch nicht über die Jahre 2018, 2019 gesprochen haben, die uns dann diese Knappheiten so stark vor Augen geführt haben, aber die in Fachkreisen eigentlich schon klar gesehen worden waren. Insofern ist aus meinen Augen die nationale Wasserstrategie ein Beispiel für den Versuch, vorsorgend zu handeln, einzuordnen. Der zweite Punkt ist gerade im Umgang mit Wasser. Das Wasser durchzieht ja alle unsere Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Und deswegen ist es so vielfältig verknüpft, dass man Lösungen nur finden kann, wenn man gemeinsam agiert. Und gemeinsam agieren heißt, dass die betroffenen Sektoren politisch, wenn man jetzt an das Thema Umweltschutz denkt, ist es das Bundesumweltministerium. Wenn man an die Industrie denkt, ist es das Wirtschaftsministerium. Wenn man an den Verkehr denkt, Bundeswasserstraßen, Schifffahrt, ist es das Verkehrsministerium. Dann ist es das Landwirtschaftsministerium. Man sieht also schon, das geht über viele Politikbereiche, die eigentlich an einem Strang ziehen müssten, weil sie alle Wasser letztlich nur dann nutzen können, wenn es auch nachhaltig zur Verfügung gestellt wird. Und genau darum ging es in der Wasserstrategie. Deswegen auch so viele Leute und so viele Vertreter. Diese 200 Fachleute haben im Grunde genommen die gesamte Vielfalt dieser Nutzer vertreten, plus der Bürger, denn auch ja jeder Einzelne von uns ist ein Wassernutzer. Und Wassernutzung muss immer regional gelöst werden. Und so ist es in Deutschland auch rechtlich angelegt. Der Bund und die Bundesregierung hat nur die Kompetenz, per Verfassung, per Recht Rahmengesetze und Rahmenbedingungen zu steuern und zu setzen. Aber die konkrete Umsetzung oder jetzt das Aussprechen von Verboten, zum Beispiel Wasser aus Bächen zu nutzen, um zu beregnen oder um den Garten zu bewässern, liegt in der Hand der Landkreise. Und weil das so organisiert ist, ist auch da eben wiederum diese Vielfalt notwendig. Deswegen, es ist eine große Aufgabe, aber sie dann mit einer wirklich kohärenten Strategie, und darum ging es bei der Wasserstrategie, abzudecken, ist eine Notwendigkeit und meines Erachtens auch hier in beachtenswerter Weise gelungen.
Bis jetzt liegt ein Entwurf für diese nationale Wasserstrategie vor. Den hat die alte Bundesregierung noch im vorigen Herbst vorgelegt. Die Ampelkoalition will es jetzt in diesem Jahr wohl verabschieden. Und wenn ich darin blättere in diesem Entwurf, dann lese ich viel über Anreize, wie etwa Wasser gespart werden soll, über Orientierungshilfen, über Best-Practice-Beispiele. Mir kommt es ein bisschen unverbindlich vor. Wird das der Dringlichkeit der Probleme mit dem Wasser gerecht? Anreize, Vorschläge, Beratung?
In der Wasserstrategie steht auch Wichtiges zu zwei weiteren Begriffen. Das eine ist das Verursacherprinzip und das andere ist die Kostendeckung der Wasserdienstleistung und das Thema Wasserpreise. Das ist in meinen Augen erstmal an erster Stelle zu sehen. Das Verursacherprinzip ist tatsächlich das wichtigste Prinzip, denn es besagt im Grunde genommen, dass jeder, der Wasser nutzt, das erstens nur tun kann in einer Weise, die erstmal keine Verschwendung ist, aber gleichzeitig in Bezug auf die Wasserressource, die er nutzt, nicht zu einer Übernutzung führt und für die trotzdem nicht vermeidbaren Einflüsse, jetzt denken wir mal an uns selber, jeder von uns nutzt jeden Tag als Bürger ca. 120 Liter Wasser. Das stellen die Wasserversorger in Deutschland im Durchschnitt pro Tag für jeden Bürger bereit. Und aus diesen 120 Litern werden Abwasser. Und dieses Abwasser muss in Kläranlagen gereinigt werden, aber aus einer Kläranlage kommt ja kein Trinkwasser wieder heraus, wie wir es mal genutzt haben. Mit anderen Worten, es ist zwar nach dem Stand der Technik gereinigt, aber trotzdem sind dort noch Veränderungen enthalten, die letztlich zu einer Veränderung führen. Und dafür bezahlen wir im Grunde genommen jeder von uns jeden Tag mit seiner Wassergebühr und mit seiner Abwassergebühr, die in der Summe gerechnet ungefähr 5 € pro 1000 Liter von uns genutztem Wasser ausmacht. Und dieses Geld wird genommen, um diese Abwasserinfrastrukturen zu bauen, sie zu erhalten, sie zu erneuern, aber auch sie zu betreiben, damit sie jeden Tag funktionieren. So funktioniert dieses Verursacherprinzip. Also wir bezahlen mit unserer täglichen Wasser- und Abwassergebühr sozusagen unseren Fußabdruck im Wasserkreislauf. Und das ist ein Prinzip, das eigentlich in allen Nutzungsbereichen des Wassers gelten müsste, aber das tut es nicht. Und deswegen setzt die Wasserstrategie daran, gerade dieses Verursacherprinzip stärker zu verankern, konsequenter und vor allen Dingen gleichberechtigter durchzusetzen, weil nur dann kann es gelingen, dass man sich dann auch im Konkurrenzfall um Wasser wirklich einigt und klar ist, dass jeder seiner Verursacher gerecht für seine Wassernutzung zu kompensieren hat.
Wo sollte dieses Verursacherprinzip denn verstärkt werden? Wer sollte stärker zur Kasse gebeten werden?
Also sicherlich ist das Verursacherprinzip in der Landwirtschaft noch stärker zu verankern, als wir das bisher haben. Gerade in der Landwirtschaft, da sind wir jetzt bei den freiwilligen Vereinbarungen. Man hat ja vieles versucht über Kooperationen, über freiwillige Vereinbarungen zu weniger Pestizideinsatz zu kommen, zu weniger Düngereinsatz zu kommen, zu weniger Gewässerunterhaltung zu kommen, die Gewässer auch in landwirtschaftlichen, intensiv genutzten Gebieten naturnah zu gestalten, die Flächen zur Verfügung stellen, die Bäche und Flüsse mindestens brauchen, um ein Minimum an Artenvielfalt aufrechtzuerhalten. All dies hat vereinzelt zu Erfolgen geführt, aber in der Fläche eben nicht zu den Effekten, die es dafür braucht. Ein anderes Beispiel ist auch die Wasserkraft und die Wasserkraftnutzung. Um jetzt diesen ganz anderen Bereich anzusprechen, der ja auch letztlich eine Wassernutzung ist. Wir haben nach wie vor eine große Zahl von Wasserkraftanlagen, Stauanlagen, die beispielsweise über keine Fischtreppen verfügen, die nicht durchgängig sind, die ökologisch nicht die notwendigen Kompensationen erbringen an Mindestwasserführung, an ökologischer Durchgängigkeit, an der Minimierung ihrer nicht vermeidbaren Umwelteinflüsse. Und das zieht sich durch eine Vielzahl von Bereichen durch. Aber genau die sind in der Wasserstrategie angesprochen, denn eine wesentliche Leistung, denke ich, der nationalen Wasserstrategie besteht darin, dass diese vielen Menschen, die da zusammengekommen sind, sich auf die wichtigsten Wasserprobleme, das sind ja 10, die da insgesamt benannt worden sind und Handlungsbereiche verständigt haben, damit ein gemeinsames Problemverständnis entwickelt haben, das alle sozusagen, wenn man so will, unterschrieben haben. Und dann übersetzt es das ja auch auf die ganz unterschiedlichen Handlungsfelder, die in der Verantwortung des Bundes liegen, aber auch der Länder liegen, aber auch am Ende jedes Einzelnen liegen. Und die Wasserstrategie versucht ja, genau dieses Verursacherprinzip in Verantwortung zu übersetzen. Und das ist eine wirklich beachtliche gemeinsame Leistung, mit der man jetzt natürlich konkret weiterarbeiten muss, denn umgesetzt ist von der nationalen Wasserstrategie noch nichts.
Ist denn da auch geregelt, was passiert, wenn das Wasser nicht für alle Nutzer reicht? Das haben wir ja vorhin schon bei den Nutzungskonflikten kurz angesprochen. Wenn also priorisiert werden muss, ob zum Beispiel die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung Vorrang hat vor dem Wasserbedarf der Gewerbebetriebe, ob das nur die Trinkwasserversorgung ist oder auch das Rasensprengen und Autowaschen, ist sowas schon gesetzlich geregelt oder gibt es da noch Regelungsbedarf?
Es gibt zunächst mal Handlungsbedarf. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Die nationale Wasserstrategie spricht ja davon, Sie haben das ja vorhin auch schon zitiert, dass eben diese Situation knappes Wasser gesehen werden und angegangen werden müssen. Und vorhin haben wir davon gesprochen, dass die Zuständigkeit im Grunde genommen vom Bund über die Länder bis hin in die Landkreise oder sogar die Kommunen reicht. Was jetzt gemacht wird mit der Orientierung, mit dem Ausgangspunkt Wasserstrategie, ist, dass jetzt einzelne Bundesländer, Beispiel ist Thüringen, die waren jetzt sehr früh dran, aber andere Bundesländer, Baden-Württemberg und andere machen das jetzt, Sachsen-Anhalt, Sachsen machen das auch, nämlich Niedrigwasserstrategien zu erarbeiten für die konkreten Handlungen in ihrer Zuständigkeit, in ihrer Regelungshoheit und vor allen Dingen auch in ihrer Gesetzeshoheit. Und das besteht dann darin, dass oft für die Ebene der Bundesländer jetzt konkretisiert wird. Zunächst mal beginnen mit einer Bestandsaufnahme, wie viel Wasser haben wir denn an Talsperren, an Grundwasser, an Oberflächenwasser, wer nutzt es denn? Also ein komplettes Nutzungsinventar. Und dann Stresstests durchzuführen, vielleicht sogar ein bisschen in Analogie zu der Situation, die wir jetzt mit dem Gas fürchten. Was passiert denn, wenn wir noch ein fünftes Trockenjahr bekommen oder ein Trockenjahr uns bevorsteht, das noch extremer wird, als es 2018 war. Und dann wirklich Stresstests durchzuführen und dann Vorsorgen durchzuspielen. Ja, was machen wir denn dann? Wer braucht immer Wasser? Thema Daseinsvorsorge, wie beim Gas, die Haushalte und die Wärmeversorgung der Haushalte. Und gibt es dort Nutzungen, die weniger Wasser brauchen, vielleicht sogar zeitweise auf Wasser verzichten müssen und müssen dann nicht vielleicht auch Nutzungen ausgesetzt werden, zum Beispiel Wasserkraftanlagen abgeschaltet werden, um doch den ökologischen Mindestabfluss zu sichern, damit wenig es mit großflächigen Fischsterben in unseren Flüssen in solchen Situationen zu tun haben. Und nicht erst dann zu handeln, wenn der kritische Fall da ist, sondern vorsorgend zu handeln. Da sind wir im Hochwasserbereich schon viel besser und das hat ja in der Vergangenheit auch schon, spielt schon sehr viel länger eine Rolle, wenn wir auch jetzt am Ahrtal gesehen haben, dass wir es mit noch stärkeren und vor allen Dingen auch regional noch stärkeren Extremereignissen zu tun bekommen und wie wichtig vorsorgendes Handeln an der Stelle ist. Genau das wird jetzt aufgearbeitet. Die Idee ist, dort Ampelsysteme zu haben, dass man erstmal weiß, es wird knapp und dann in einem abgestuften Verfahren natürlich so lange versucht zu vermeiden, sehr starke Einschränkungen aussprechen zu müssen. Und das ist unterwegs. Und so muss man sich auch die Umsetzung der nationalen Wasserstrategie in konkretes Handeln für die Zukunft vorstellen.
Und was kann ich als einzelner Bürger noch tun, um besser mit der Ressource Wasser umzugehen?
Ich kann als Verbraucher in meinem individuellen Verbrauch sehr viel tun. Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, die Trinkwasserversorgung ist in Deutschland flächendeckend sicher und wird es auf absehbare Zeit auch sein. Im häuslichen Gebrauch ist an Wassereffizienz schon sehr viel gewonnen worden. Wir haben heute im bundesdeutschen Durchschnitt etwas über 120 Liter pro Einwohner und Tag, die benötigt werden, gebraucht und verbraucht werden. Das war im bundesdeutschen Schnitt schon sehr viel mehr. Aber auch da gibt es regional große Unterschiede. Wir haben Regionen in Deutschland, da sind es nur 80 Liter, aber wir haben nach wie vor Ballungsräume, Frankfurt zum Beispiel. Da sind wir auch noch bei 140 Liter pro Einwohner und Tag. Und da sieht man, dass da Einsparpotenziale sind. Grundsätzlich empfehle ich, das auch in Verbindung mit der Qualität zu sehen. Wir sind als Verbraucher auch durch unser Konsumverhalten maßgeblich daran beteiligt, wie viel Stoffe vor allen Dingen im Abwasser landen, die dort eigentlich nicht hingehören bzw. Probleme bereiten. Es werden nach wie vor Farben, Lösungsmittel, solche Stoffe über die Kanalisation entsorgt. Das Problem, Medikamente ist anzusprechen, Arzneimittel gehören in die Apotheken zurückgegeben und eben nicht in die Toilette geschüttet und so weiter. Also diese Stoffe als Spurenstoffe machen in der Behandlung des Abwassers und vor allen Dingen Wiederverwertung des Abwasserstroms größte Probleme. Also da kann ich in direkter Weise als Verbraucher mich sozusagen wassersensibel verhalten und sehr viel beitragen. Und ich tue es über Konsumgüter, weil jedes Konsumgut, ein Auto, eine Jeans, ein Hemd, ein T-Shirt, aber auch ein Lebensmittel im Supermarkt ist unter Wasserverbrauch und Wassergebrauch produziert. Und ich kann, indem ich darauf achte, was ich dort kaufe, das spricht die Wasserstrategie an, dass hier die Verbraucherinformation noch besser werden muss, über das versteckte Wasser, das in diesen Produkten drin hängt, noch stärker zu informieren, dass der Verbraucher eine Entscheidung treffen kann, steckt da jetzt weniger oder mehr Wasser drin und ich dadurch auch helfen kann, an ganz anderen Orten zu einer effizienteren Wassernutzung beizutragen, als jetzt nur über meinen Wasserhahn. Aber man sieht daran, dass ich als Verbraucher, als Konsument sehr viele Möglichkeiten habe zu handeln.
Sagt Professor Dietrich Borchert. Er leitet die Abteilung Aquatische Ökosystemanalyse und Management am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.